Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Abend.
Erpressung, Bestechung, Betrug, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Unterstützung einer Terrorgruppe. Die Liste der Vorwürfe gegen den Istanbuler Oberbürgermeister İmamoğlu ist beeindruckend lang. Heute Morgen wurde er festgenommen. İmamoğlu ist der größte und der wohl einzige Konkurrent, der dem türkischen Präsidenten Erdogan gefährlich werden könnte. Seine Festnahme nur Tage bevor die sozialdemokratische Oppositionspartei ihren Mann offiziell als Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2028 nominieren wollte. Zufall oder nicht? Um möglichst wenig Protest zuzulassen, ließ Erdogan heute ganze Straßen in Istanbul sowie soziale Medien sperren. Aber ganz unterdrücken konnte er den Widerstand nicht. Markus Rosch.
Er tut so, als wäre heute nichts passiert. Präsident Erdogan nimmt am Abend an einem Fastenbrechen in Ankara teil. Zur gleichen Zeit demonstrieren Tausende in Istanbul vor dem Rathaus gegen die Festnahme ihres Oberbürgermeisters Ekrem İmamoğlu, obwohl ein viertägiges Versammlungsverbot verhängt wurde. Der Vorsitzende von İmamoğlu's linksnationaler Partei kritisiert die Regierung scharf. Seit gestern findet ein Putschversuch statt. Es ist der Putschversuch des 19. März. Und İmamoğlu's Frau ruft zum Widerstand auf. Akzeptiert das nicht, sonst stirbt die Demokratie. Der Tag, an dem die Regierung ihre Gegner bestimmt, ist der Tag, an dem die Freiheit stirbt. Ein Großaufgebot Polizei nimmt İmamoğlu am Morgen in seinem Haus fest. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Korruption und Terrorunterstützung vor, ein oft benutzter Vorwurf gegen die Opposition. Haltlose Anschuldigungen, sagen seine Anhänger. Zuvor hatte İmamoğlu noch eine Nachricht veröffentlicht. Ich werde weiterkämpfen, sagt er, bittet die türkische Bevölkerung um Unterstützung. İmamoğlu ist der große Rivale von Erdogan. In Umfragen liegt er vor dem Präsidenten. İmamoğlu ist charismatisch, ein guter Redner und hat es bei den Wahlen geschafft, neben den liberalen Türken auch konservative Muslime hinter sich zu bringen. Mit großem Erfolg regiert er die Millionenmetropole Istanbul. Seine CHP, die größte Oppositionspartei, hat die Kommunalwahlen vergangenen März gewonnen, regiert in allen großen Städten wie Istanbul, Ankara und Izmir. İmamoğlu wollte sich eigentlich dieses Wochenende zum Präsidentschaftskandidaten wählen lassen. Doch gestern hatte die Universität Istanbul seinen dafür nötigen Universitätsabschluss annulliert. Offenbar war Druck ausgeübt worden. Ein anderer CHP-Politiker könnte ihn nun ersetzen, der ebenfalls beliebte, aber etwas blasse Bürgermeister von Ankara, Mansur Yavaş. Die große Unterstützung für İmamoğlu könnte jetzt einem anderen Kandidaten der Opposition helfen. Der ganze Ärger könnte dem Politiker nützen, der dann am Ende Erdogans Herausforderer sein wird. In vielen Städten und vor allem in Universitäten, wie hier in Ankara am Abend, wird gegen die Festnahmewelle, die gerade gegen Politiker und Journalisten stattfindet, demonstriert. Ob Ekrem İmamoğlu nun ins Gefängnis muss, ist unklar.
Katharina Willinger in Istanbul. Katharina, trotz des Demonstrationsverbots gibt es auch am Abend Proteste. Wie sehen die aus?
Also jetzt ist es hier ja mittlerweile schon nach Mitternacht. Die Proteste lösen sich so langsam auf, aber in den sozialen Medien, die wir übrigens mit VPN benutzen müssen, denn die wurden ja auch blockiert, sieht man immer noch mehrere Gruppen, die versuchen, Richtung Polizeipräsidium zu marschieren. Aber sie werden eben von diesen Einsatzkräften, es waren ja wirklich tausende Polizistinnen und Polizisten auf den Straßen heute unterwegs, daran gehindert. Wir sehen, dass es in mehreren Städten diese Proteste gab und die Bilder vom Abend vor dem Rathaus, die waren ja auch eindrucksvoll. Es kamen trotz Versammlungen Versammlungsverbots mehrere tausend Menschen dorthin, um dagegen zu protestieren, was die Justiz, und Sie sagen ja, es ist eine Entscheidung ganz von oben aus Ankara, da gerade tut. Aber es sind eben auch nicht Zehntausende, die jetzt hier protestieren, durch Istanbul ziehen aktuell.
Was für Folgen hat diese Festnahme fürs Land und für Imamoglu selbst?
Naja, viele sagen eben, das ist jetzt nochmal ein weiterer Schritt hin zu einem sehr autoritären Staat. Und für Imamoglu selbst könnte es bedeuten, dass er eben nicht als Präsident antreten könnte. Aber es kann auch sein, dass er tatsächlich ins Gefängnis muss. Soweit sind wir noch nicht. Es ist ja noch eine Festnahme und eine Verhaftung würde nach 48 Stunden unter Umständen eintreten. Man kann ihn aber aufgrund dieser besonderen Situation, habe ich jetzt eben gehört, bis zu 6 Tagen festhalten, bevor er ins Gefängnis müsste, wenn das ein Richter so entscheidet. Das ist eine der Möglichkeiten. Und was viele hier befürchten, dass Istanbul einen Zwangsverwalter bekommt, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Denn das passiert ja in den kurdischen oder in den kurdisch geprägten und regierten Städten schon seit vielen, vielen Jahren, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der pro-kurdischen DEM einfach abgesetzt werden, auch mit dem Vorwurf Terrorpropaganda, wie es jetzt bei Imamoglu gerade auch der Fall ist, und dann durch Zwangsverwalter ersetzt werden. Und das ist eben die große Befürchtung von vielen, vielen Millionen hier in Istanbul, dass das jetzt auch der Millionenstadt hier am Bosporus droht.
Katharina Willinger in Istanbul, vielen Dank für die Einschätzung.
Gerne.
Der türkische Präsident Erdogan lässt seinen Rivalen festnehmen und das könnte Folgen haben. Dazu die Meinung unseres ehemaligen Türkei-Korrespondenten Oliver Meyer-Rüth.
Erdogan hat große Angst vor Imamoglu. Er weiß, dass der Oberbürgermeister der Millionenmetropole Istanbul das Zeug dazu hat, die nächste Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Imamoglu hat es bei Wahlen in Istanbul geschafft, säkulare Türken und Kurden, aber auch konservative gläubige Muslime, die traditionell Erdogan wählen, hinter sich zu scharen. Er kommt selbst aus einer religiösen Familie und kann Koransuren rezitieren. Der Oppositionsmann lenkt die Geschicke Istanbuls mit Erfolg, obwohl ihm Erdogan ständig Steine in den Weg legt. Erdogans Kalkül ist, einen Gegner wie Imamoglu kaltzustellen, damit die Opposition einen anderen, weniger beliebten Kandidaten ins Rennen schickt, den Erdogan schlagen kann. Das Drehbuch kennt man von der letzten Präsidentschaftswahl. Warum jetzt? Ganz klar, US-Präsident Trump hat ein Faible für Autoritäre und lässt Erdogan machen. Nach einer Wahl, die Imamoglu wohl aus dem Gefängnis beobachten darf, heißt es dann wieder, die Türkei sei eine Demokratie, denn man darf ja wählen. Doch das sollte jetzt selbst der fanatischste Erdogan-Fan, und davon gibt es auch hierzulande bekanntlich einige, begriffen haben. Wenn Oppositionelle mit besten Chancen für einen Wahlsieg weggesperrt werden, hat das nichts mehr mit Demokratie zu tun.
Die Meinung von Oliver Meyer-Rüth. Und damit von der Türkei nach Israel, wo Premier Netanyahu nach den heftigen Luftangriffen seines Militärs auf Gaza gestern am frühen Morgen gedroht hatte, dies sei nach der fast 2-monatigen Waffenruhe erst der Anfang. Es war erst der Anfang, denn heute rückte das israelische Militär auch wieder am Boden in den Gazastreifen vor. Man wolle die Angriffe auf Gaza weiter intensivieren, mit Rückendeckung der US-Regierung. Christian Limpert.
Das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Gazastreifen am Nachmittag. Israelische Panzer und Soldaten machen sich erneut auf den Weg. Ihr Ziel, der Netzarim-Korridor, der den Norden und Süden des Gazastreifens trennt. Während der Waffenruhe hatte sich Israel von hier zurückgezogen. Jetzt soll dort laut Militär erneut eine Pufferzone entstehen. Man bereitet sich auf alle möglichen Operationen vor, so ein Militärsprecher. Zur gleichen Zeit sind im Gazastreifen erneut hunderte Menschen auf der Flucht. Israel hatte zuvor für bestimmte Gebiete neue Luftangriffe angekündigt. Der israelische Verteidigungsminister droht mit totaler Zerstörung. Bald wird die Evakuierung aus den Kampfgebieten wieder beginnen. Wenn nicht alle israelischen Geiseln freigelassen werden und die Hamas nicht aus dem Gazastreifen vertrieben wird, wird Israel mit einer Intensität handeln, die sie noch nicht gesehen haben. Die Luftangriffe von gestern seien nur ein erster Schritt gewesen. Mindestens 436 Menschen waren dabei nach palästinensischen Angaben getötet worden, unter ihnen 118 Kinder. International gibt es heftige Kritik. Heute weitere Luftangriffe. Dabei werden mindestens ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen getötet, 5 weitere verletzt. Israel bestreitet das, man habe kein UN-Gebäude angegriffen. In Israel heute diese Bilder. Landesweit protestieren mehr als 100.000 Menschen gegen die Politik von Premierminister Netanyahu und seiner rechtsreligiösen Regierung. Eine Forderung: Verhandlungen statt Wiederaufnahme des Krieges, denn das sei das Todesurteil für die Geiseln in den Händen der Terrororganisation Hamas, die noch am Leben sind. Ich will die Geiseln zurück. Ich will nicht, dass der Krieg wieder beginnt. Ich denke, die Regierung handelt nicht im Interesse des Volkes, sondern nur zum eigenen Vorteil. Am Abend in Jerusalem. Die Proteste gehen weiter. Kritiker werfen Netanyahu vor, das Waffenruheabkommen mit der Hamas gebrochen zu haben.
Christian Limpert in Tel Aviv. Christian, nun also eine neue israelische Bodenoffensive im Gazastreifen. Dabei sind viele Bewohner gerade erst wieder in ihre Heimatorte in Gaza zurückgekehrt. Wo sollen die jetzt hingehen?
Diese Frage kann Ihnen niemand beantworten. Und Sie haben nun die Angst, die Sie vor der Waffenruhe hatten. Denn Sie haben ja in den vielen Monaten des Krieges erlebt, dass Sie auch in den von Israel ausgewiesenen sogenannten humanitären Zonen nicht wirklich sicher sind. Auch dort hat es Angriffe gegeben, auch dort hat es immer wieder zivile Opfer gegeben. Viele Menschen sind in den Norden zurückgekehrt, haben sich dort eingerichtet, zum Teil in Trümmern. Wir konnten via WhatsApp mit einigen von ihnen reden und sie haben uns alle gesagt, dass sie von dort nicht mehr weggehen werden, auch wenn Evakuierungsaufrufe, wie es heißt, kommen sollten. Sie werden dort bleiben, von wo sie schon einmal geflohen sind, auch wenn das möglicherweise heißt, dass sie bei möglichen Angriffen dann ums Leben kommen.
Christian, der rechtsextreme Ben-Gvir ist seit heute wieder Polizeiminister im Kabinett von Benjamin Netanyahu. Welches Signal sendet die israelische Regierung damit aus?
Kommt drauf an, wen man fragt. Die Befürworter Netanyahus, die sagen, es ist ein Signal der Stärke. Denn Netanyahu hat nun wieder eine stabile Regierung, eine stabile Mehrheit. Die braucht er, denn er muss nächste Woche einen Haushalt verabschieden. Wenn das nicht gelingt, dann gäbe es Neuwahlen. Nun hat er mit Ben-Gvir eine stabile Mehrheit wieder. Seine Gegner sagen, das zeigt, wie Netanyahu sich von seinen teils rechtsextremen Koalitionspartnern vor sich hertreiben lässt. Denn Ben-Gvir, aber auch andere, hatten ja eben gedroht, die Regierung zu verlassen oder eben nicht zurückzukommen, wenn der Krieg im Gazastreifen nicht wieder aufgenommen wird. Das hat er nun erfüllt. Und grundsätzlich, die Proteste, die wir heute gesehen haben, die richten sich auch gegen das Vorhaben Netanyahus, nun die umstrittene Justizreform weiter voranzubringen. Das war ja das innenpolitische Thema vor dem 7. Oktober. Und es ist davon auszugehen, dass die Proteste weitergehen, dass Netanyahu nun mit der stabilen Mehrheit diese Justizreform wieder angeht und dass das Land möglicherweise innenpolitisch auf eine große Verfassungskrise zusteuert.
Mhm. Vielen Dank, Christian Limpert. In Tel Aviv. Dankeschön. Ob das Telefonat zwischen dem US-amerikanischen Präsidenten Trump und dem russischen Machthaber Putin gestern ein Erfolg war, das hängt auch davon ab, wen man fragt. Trump selbst wähnt sich ganz nah an einem Frieden in der Ukraine, also so gut wie angekommen an seinem Ziel. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius hingegen hält das Ganze für eine Nullnummer. Putin spiele ein Spiel. Tja, und in der Ukraine fragt man sich wohl, was es bringt, eine Waffenruhe mit Blick auf ukrainische Energieanlagen auszuhandeln, wenn Russland direkt in der Nacht darauf heftige Angriffe auf die zivile Infrastruktur startet, so auf zwei Krankenhäuser im Nordosten des Landes. Wir fragen nach bei Wassily Golot in Kiew. Wassily, heute nun das nächste Telefonat. Der ukrainische Präsident Zelensky hat mit Donald Trump gesprochen und sich jetzt am Abend auch dazu geäußert. Wie?
Es war ja das erste Telefonat zwischen Zelensky und Trump, seit Trump und Vance ihn im Oval Office angegangen sind. Bis vor wenigen Minuten hat Zelensky eine Pressekonferenz gegeben, bei der wir auch dabei waren, digital. Er hat gesagt, das war ein sehr positives Gespräch. Er hat sogar gesagt, das war das fundierteste Gespräch, das die beiden jemals miteinander geführt haben. Sie haben viele Themen konkret besprochen. Da ging es unter anderem auch um das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporizhia. Trump hat sich ja in die Richtung geäußert, dass die USA das einfach übernehmen könnten. Zelensky sieht das etwas anders. Er sieht eine wirtschaftliche Zusammenarbeit als möglich, aber dass die USA das einfach übernehmen, dazu sagt er nein. Und sie haben sich darauf verständigt, dass die Delegationen weiter eng miteinander zusammenarbeiten. Und auch da sind wohl noch in dieser Woche Treffen geplant in Saudi-Arabien zwischen der US-Delegation und der ukrainischen Delegation. Ein direktes Treffen zwischen der Ukraine und Russland ist vorerst aber nicht vorgesehen. Dazu dazu, sagt Selenskyj, müsse Russland erst eine ernsthafte Bereitschaft zu Frieden zeigen.
Und ein weiteres Thema des Telefonats gestern zwischen Putin und Trump war ein Gefangenenaustausch, der heute stattgefunden hat. Wie wird der in der Ukraine gesehen?
In der Ukraine herrscht große Erleichterung, wie bei jedem Gefangenenaustausch. Viele Angehörige warten ja darauf, dass sie nach Monaten, nach Jahren ihre Familienmitglieder wieder in die Arme schließen können. Das ist extrem emotional. Es wird aber eingeordnet in der Ukraine, und zwar so, dass dieser Gefangenenaustausch schon lange vorbereitet worden ist, und zwar unter Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate. Das heißt, Putin hat dort im Gespräch mit Trump etwas als neu verkauft, was ohnehin in Arbeit war, und diese Austausche beobachten wir ja schon seit Beginn des russischen Angriffskriegs, nicht oft, aber immer wieder. Das heißt, das ist nicht die Dimension, die die Ukraine sich wünschen würde, denn Selenskyj hat ja immer wieder dafür geworben und sagt, wenn Russland ernsthaft an Frieden interessiert ist, dann lasst uns doch als Zeichen des ernsthaften guten Willens alle gegen alle austauschen, dass tausende Menschen zu ihren Familien zurückkehren können. Doch dagegen sträubt sich Russlands Machthaber Putin weiterhin.
Wassily Golot in Kiew, auch dir vielen Dank. Wie es ist, wenn man sich in der Not auf seinen wichtigsten Unterstützer nicht mehr wirklich verlassen kann, das muss die Ukraine gerade schmerzlich erfahren. Und ganz Europa muss sich wohl schnell darauf einstellen, dass die USA im Zweifel nicht zu Hilfe kommen. Die europäische Verteidigungspolitik steht vor radikalen Veränderungen, die heute in einem Strategiepapier, einem sogenannten Weißbuch, in Brüssel vorgestellt wurden. Aufrüstung steht wenig überraschend dabei im Mittelpunkt, mithilfe von viel Geld und gemeinsamen Projekten. Knifflig, denn einen gesamteuropäischen Verteidigungsplan hat es so bislang noch nicht gegeben. Christian Feld.
Dieses Bauteil wird einmal in einem Panzer landen. Der 25-jährige Norman Schulz hat seine Ausbildung bei der Bundeswehr gemacht. Jetzt arbeitet er bei einem Zulieferer in Wedel bei Hamburg.
Das ist ein Kabel für die Endstufe einer Leistungselektronik für einen Leopard 2-Panzer. Das ist im Endeffekt ein Bestandteil dafür, für die Leistungselektronik, die dafür sorgt, dass der Turm des Panzers sich dreht.
1,2 Tonnen wiegt so ein Kanonenrohr. Vincorion fertigt Komponenten für Flugabwehrgeschütze und für Panzer. Seit dem Ukraine-Krieg ist alles anders, hatte die Firma vorher einen Großauftrag alle 4 Jahre, sind es jetzt 4 in einem Jahr.
Wir haben die Nachfrage im Markt und wir befinden uns derzeit im Unternehmen in einer Transformation. Das heißt, wir müssen von einem Manufakturbetrieb wirklich in einen echten Serienfertigungsbetrieb übergehen.
Mehr Aufträge für die europäische Rüstungsindustrie, das ist auch ihr Plan. Die EU-Außenbeauftragte und der Rüstungskommissar präsentieren ein Papier, das den Weg weisen soll. Um Europas Verteidigungsfähigkeit zu stärken, will die EU bis zu 800 Milliarden Euro mobilisieren. Es sollen Fähigkeiten aufgebaut werden, wo es Lücken gibt, zum Beispiel bei Luftverteidigung oder Drohnen. Ziel ist es, die europäische Rüstungsindustrie auszubauen. Das Problem mit den Investitionen in Verteidigung ist, wenn man sie braucht, ist es zu spät. Man muss die Entscheidungen treffen, solange noch Frieden ist. Mehr gemeinsam einkaufen, weniger auf nationale Interessen schauen. Und auch mehr gemeinsam entwickeln, so der Plan. Es gibt Beispiele, wo das klappt. Die Flugabwehrrakete Mistral 3 ist so ein Beispiel. 9 Länder sind beteiligt. Die EU setzt auf Partner, will für die Ukraine produzieren, aber auch mit ihr oder mit Norwegen oder Großbritannien. Das Strategiepapier nennt die Politikanalystin Maria Martisjud einen richtigen Schritt, aber seien wir realistisch. Selbst wenn wir jetzt 1 Billion Euro hätten, würden wir die Ergebnisse davon erst in den kommenden Jahren sehen. Bis 2030 will die EU eine wirksame Abschreckung aufbauen. Keine Zeit verlieren, so der Appell heute. Putin wird sich nicht abschrecken lassen, wenn wir ihm das Weißbuch vorlesen, sondern nur, wenn wir das, was drinsteht, auch schnell umsetzen. Umsetzen klingt gut, auch für die Industrie. Außerdem wollen sie planen können, und zwar langfristig.
Dass die Bundeswehr nicht gut genug aufgestellt ist, um Deutschland flächendeckend im ausreichenden Maße verteidigen zu können, das ist reichlich beklagt worden und soll sich nach den jüngsten Beschlüssen im Bundestag schleunigst ändern. Eine große Rolle spielt dabei die Luftwaffe, zu der auch die insgesamt 4 Eurofighter-Geschwader hierzulande gehören. Eines davon ist das taktische Luftwaffengeschwader 31 in Nörvenich in Nordrhein-Westfalen mit 900 Soldaten und mehr als 200 Zivilangestellten. Cosima Gill hat sich in Nörvenich, etwa 50 Kilometer von Köln entfernt, mittendrin bei der Luftwaffe mal 2 Tage lang umgesehen.
Die Tore öffnen sich für den Eurofighter, einer von 30 auf dem Gelände. Heute wird Waffenanbau trainiert.
Hier gerade wird jetzt die Bombe aufgenommen. Wir haben sie vom Trailer runtergenommen. Das ist eine Übungsbombe, zu erkennen an diesen X-Zeichen hier. So wie alles, was wir jetzt hier gerade an Waffen haben.
Fluggerätmechaniker Dennis I. koordiniert das Training. Aus Sicherheitsgründen nennen wir einige Nachnamen nur abgekürzt. Sie brauchen rund 5 Minuten, um die Bombe am Kampfjet zu montieren. Dabei zählen Teamwork und Genauigkeit.
Stopp! Der Hintern zu mir drehen.
Das taktische Luftwaffengeschwader 31 Bölke übt mehrfach pro Woche unterschiedliche Einsatzszenarien für den Fall einer Bündnis- oder Landesverteidigung. Das hat sich auch seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nicht verändert.
Hat man den Ernstfall heute mehr im Kopf als früher, allein durch die geopolitische Lage, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine?
Ja, eindeutig ja. Der Feind steht quasi vor der Tür, sehr präsent, präsenter als es jemals war. Und natürlich hat man das im Kopf.
Diese Bomben fliegen bis zu 25 Kilometer weit. Andere kommen deutlich weiter. Er würde sie im Ernstfall auslösen, Eurofighter-Pilot Timo Heimbach. Er führt das Geschwader.
Wenn ich eine Luft-Luftwaffe auslösen möchte, geht das vorne über den Zeigefinger. Wenn es eine Luft-Bodenwaffe sein soll, geht das über den sogenannten Pickel-Button.
Sogenannte Luft-Bodeneinsätze, also der Beschuss von Zielen am Boden, sind der Trainingsschwerpunkt hier in Nörvenich. Zweimal täglich wird es laut, wenn die Kampfjets abheben. In ihren Trainingseinheiten fliegen sie bis Nord- und Ostsee.
Also wir sind hier auf einer Bereitschaft, aber wenn der Befehl käme, dann wird das Geschwader hochgefahren und dann sind wir sofort in der Lage, Dinge zu tun.
Vor 2 Jahren war Heimbach selbst für einen Einsatz in Rumänien an der NATO-Ostflanke.
Sticheln die Russen häufig an der NATO-Ostgrenze oder wie haben Sie das erlebt?
Genau da haben wir das nicht erlebt tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass die Russen sehr darauf erpicht sind, nicht die NATO zu reizen ohne Grund.
Wenn sie im Ausland trainieren, dann auch häufig gemeinsam mit NATO-Partnern, darunter auch amerikanischen Soldaten. Heimbach setzt weiter auf die transatlantische Freundschaft, sieht es aber auch realistisch.
Durch den Trump-Effekt jetzt hat natürlich Europa gelernt, wir müssen uns schnell emanzipieren und auch lernen, dass wir auf eigenen Füßen stehen können müssen mit unseren Verteidigungsanstrengungen. Und das beschleunigt Prozesse, die ohnehin angestoßen waren.
Neben mehr Geld brauche es eine Beschleunigung auf vielen Ebenen, so Heimbach. Ein Beispiel, der 50 Jahre alte Tower auf dem Gelände. Sie wollen schon lange einen neuen.
Seit 2011 haben wir die Forderung aufgestellt und jetzt sind wir im Jahre 2025 und der Baubeginn ist jetzt avisiert für 2027. Das muss dringend ganz viel schneller werden.
Umso wichtiger ist, alles instand zu halten. Vor kurzem hat ein Kampfpilot eine Fehlermeldung an diesem System weitergegeben, das jetzt überprüft wird. Dafür ist Elektroniker Patrick R. zuständig.
Hier in den Flügelspitzenbehältern links und rechts befindet sich die elektronische Kampfführungsanlage. Die ist dafür da, um den Gegner elektronisch zu stören, damit er keinen Angriff auf den Eurofighter vornehmen kann.
Auch er war schon im Ausland mit der Bundeswehr, in Estland und Rumänien. Politische Entscheidungen wirken sich auf seinen Berufsalltag schnell aus. Auch Thema beim Abendbrot mit seinen 2 kleinen Kindern und seiner Frau.
Ich versuche meine Familie halt auch immer mitzunehmen und nicht, dass sie Angst haben müssen davor, dass wir irgendwann mal in Situationen kommen, wo es unangenehmer werden könnte.
Sie hoffen, dass es nicht dazu kommt, wären aber im Ernstfall bereit.
Und damit kommen wir erstmal zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Die Umweltorganisation Greenpeace ist in den USA zur Zahlung von hunderten Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt worden. Die Jury in einem Zivilverfahren befand Greenpeace der Verleumdung und anderer Vorwürfe schuldig im Zusammenhang mit Protesten gegen den Bau einer Pipeline im Jahr 2016. Deren Betreiber hatte auf Schadensersatz geklagt. Es ist unklar, ob Greenpeace gegen das Urteil vorgehen wird. Kritiker sehen in der Klage ein Paradebeispiel für einen juristischen Einschüchterungsversuch gegen eine Nichtregierungsorganisation. Die Deutsche Bank plant noch in diesem Jahr die Streichung von etwa 2000 Stellen im Privatkundengeschäft. Dafür sollen weitere Filialen wegfallen, auch bei der Tochter Postbank. Vorstandschef Sewing sagte, die Rentabilität sei ungenügend. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Bank angekündigt, dass sie Privatkunden stärker per Video und Telefon beraten will. Google ist im digitalen Leben vieler Nutzer allgegenwärtig. Als Suchmaschine, Kartenprogramm oder mit dem Handy, Betriebssystem Android. Die EU-Kommission wirft dem Mutterkonzern Alphabet nun vor, gegen europäische Wettbewerbsregeln für Digitalkonzerne zu verstoßen. So würden bei Suchergebnissen Google-Dienste bevorzugt, außerdem Drittanbieter von Software benachteiligt. Alphabet drohen damit Milliardenstrafen. Die EU-Kommission erhöhte auch den Druck auf Apple. Sie fordert, dass der US-Konzern seine iPhones kompatibler mit Produkten anderer Hersteller macht. Inoffiziell wird er als deutscher Nobelpreis gehandelt, der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis. Er ist hierzulande eine der renommiertesten Auszeichnungen für Wissenschaftler. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat den Preis heute zum 40. Mal verliehen. 10 Forscherinnen und Forscher verschiedener Fachrichtungen wurden für ihre herausragende Arbeit geehrt. Sie können sich über ein Preisgeld von jeweils 2,5 Millionen Euro freuen und es für die weitere Forschung nutzen.
Saul Luciano Julia hat Angst um seine Heimatstadt. Sie liegt am Fuß der Anden unterhalb eines Gletschersees. Der peruanische Kleinbauer befürchtet, dass auch dort der Klimawandel voranschreiten und das zerstören könnte, was sein Leben ausmacht. Dass sich der Klimawandel im vergangenen Jahr beschleunigt hat, das zeigt der neue Bericht der Weltwetterorganisation der Vereinten Nationen. Julia hat den deutschen Energiekonzern RWE verklagt. Er wirft dem Unternehmen vor, als einer der größten Treibhausgasverursacher mitverantwortlich zu sein. Verhandelt wird gerade in Hamm in Nordrhein-Westfalen. Ingrid Bertram.
Er ist zusammen mit seinem Sohn den weiten Weg aus Peru nach Hamm gekommen. Saul Luciano Julia kämpft seit fast 10 Jahren gegen RWE, weil er sein Haus vor den Folgen des Klimawandels schützen will. Es ist der Kampf David gegen Goliath. Julia ist bei diesem Vergleich aber vorsichtig.
Es ist ein bisschen schwierig mit diesem Vergleich, denn diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir wissen nicht, wie es ausgehen wird, wer hier am Ende tatsächlich gewinnt und wer verliert.
Sein Haus liegt in Huaraz, in den Anden, unterhalb dieses Stausees, umgeben von Gletschern. Der Kleinbauer beobachtet, dass Lawinen abgehen. Eine Flutwelle könnte den Damm brechen lassen und seine Heimat überfluten. Für die Klimaerwärmung macht der RWE als Verursacher von Treibhausgasen mitverantwortlich und möchte Geld für Schutzmaßnahmen des Stausees erwirken. Rund 17.000 Euro könnten das sein. Entsprechend des Anteils von RWE an den weltweiten klimaschädlichen Gasen. Gutachter und Richter waren vor Ort.
Ein deutsches Gericht ist zu uns gekommen, hat sich die Lagune angesehen, mein Haus, da, wo wir leben. Vorher hat sich niemand dafür interessiert und das alleine ist für mich schon ein Triumph.
Demonstrationen vor dem Oberlandesgericht in Hamm heute. Julia wird finanziell von Umweltorganisationen bei seiner Zivilklage unterstützt. Denn es geht nicht allein um die Summe der Kosten der Klimafolgen. Es ist ein Präzedenzfall. Kann ein Treibhausgasverursacher für den Schutz vor einer möglichen Klimakatastrophe herangezogen werden? RWE äußert sich dazu bisher nur schriftlich. Wenn es einen solchen Anspruch nach deutschem Recht geben sollte, könnte man auch jeden Autofahrer in Haftung nehmen. Wir halten das für rechtlich unzulässig und auch gesellschaftspolitisch für den falschen Weg. Der Prozess ist einer von etlichen Klimaklagen gegen Großkonzerne. Die Aufmerksamkeit für die Verhandlung in Hamm ist aber groß, denn juristisch gab es einen kleinen Erfolg für die Klimaschützer.
Das Besondere ist hier, wie tief das Gericht in die Prüfung eingestiegen ist. Die rechtlichen Hürden für einen Erfolg der Klage sind aber sehr hoch. Und die Knackpunkte dabei sind, ist das Haus des Bauern durch schmelzende Gletscher stark genug bedroht? Und kann man das alles dem Konzern RWE auch zurechnen?
Nach der Anhörung Enttäuschung bei den Klägern. Die Gutachter stellten fest, dass die Wahrscheinlichkeit einer Flutwelle in den kommenden 30 Jahren extrem gering sei. Ein Urteil wird für Mitte April erwartet.
Als inoffizielles Nationalgericht sind Fish and Chips so typisch für England wie Afternoon Tea oder die Three Lions, die Fußballnationalmannschaft des Landes. Die hat ja bekanntlich einen neuen Trainer. Aber ob der Fish and Chips mag? Er ist ja kein Engländer, das anfangs für viele nicht leicht zu verdauen war. Und dass er Deutscher ist, das lag manchem sogar richtig schwer im Magen. Kann das gut gehen? Thomas Tuchel und die Three Lions? Übermorgen erfahren wir es bei seinem Debüt in der WM-Qualifikation im Wembley-Stadion. Und dafür, dass sie ihn im Mutterland des Fußballs nicht allzu schnell satt haben, tut Tuchel jedenfalls ganz schön viel. Mareike Aden.
In seiner neuen Rolle scheint er sich wohl zu fühlen. Und schon beim ersten öffentlichen Training setzt Thomas Tuchel auf Zusammenhalt in seiner englischen Nationalmannschaft. Er selbst hält sich im Hintergrund und steht trotzdem im Fokus. Der Deutsche, der seit Januar englischer Nationalcoach ist. Tuchel ist voll auf England eingestellt. Auch mal auf Deutsch zu antworten, für den Moment tabu. Aus Respekt, wie er sagt.
I would like to do it just in English, out of respect, where we are and for all the others.
Das kommt gut an in der englischen Fußballwelt.
Exciting and a bit surreal and it's a
Es ist alles aufregend und fast surreal. Es ist eine große Ehre, als ausländischer Trainer diese Mannschaft zu betreuen und ich werde alles tun, um das zu verdienen.
I will make sure that I earn my right to be in this place.
Die Aufregung war groß, als Tuchel im Oktober als neuer Coach vorgestellt wurde. Noch vor einigen Wochen gab es kritische Berichte über eine Homeoffice-Klausel im Tuchel-Vertrag mit Aufzählungen, welche Spieltage er im Stadion verpasst habe, auch weil er in München war. Doch kurz vor den ersten WM-Qualifikationsspielen verschiebt sich die Debatte. Ich glaube, alle sind jetzt begeistert, dass wir einen Siegertypen haben, der uns helfen kann, wieder eine Trophäe zu gewinnen. Wisst ihr Deutschen noch, 1966? Wir reden hier noch viel darüber. Auf diesem Londoner Bolzplatz kennen sie Tuchel vor allem als Ex-Trainer vom FC Chelsea. Als er die Champions League gewann, aber wenig später gehen musste. Die Hobbykicker freuen sich auf den angriffslustigen Fußball, den er verspricht. Erst dachte ich, wir brauchen einen Engländer, aber wir haben lange nichts gewonnen. Hauptsache, wir gewinnen. Woher unser Trainer kommt, ist egal. Die Medien werden kritischer mit Tuchel sein, weil er kein Engländer ist und weil er schon so viel gewonnen hat. Aber ich glaube, er wird das sogar genießen. Royale Rückendeckung hat er längst. Prinz William ist Präsident des englischen Fußballverbandes. Und Tuchel weiß, ganz England will den WM-Titel 2026. Wir brauchen auch Glück und Momentum. Wir können nicht einfach planen, Weltmeister zu werden. Ich bin der Erste, dem das nicht gefällt. Aber so ist es. Die Spiele gegen Albanien am Freitag und Lettland am Montag sind die ersten wichtigen Etappen auf diesem Weg für Tuchel. Verlieren ist keine Option.
Na gut, dann kommen wir zur letzten Etappe dieser Sendung, den Wetteraussichten, Sven. Wie wird's?
Ja, Frühlingswetter zum Frühlingsanfang. Dann könnte ich eigentlich an der Stelle schon wieder aufhören. Aber, Jesse, ich will natürlich noch ein Bild zeigen. Und das hat Birgit Heuer bei Brunsbüttel aufgenommen. Da sieht man die Elbe. Das ist der letzte Sonnenuntergang des Winters 2024-25 gewesen. Denn morgen Frühlingsanfang am 20. März um 10.01 Uhr. Und viele von Ihnen, die kennen wahrscheinlich gerade noch früher alle Großeltern, so meiner Generation, wer da also die Großeltern gehabt hat, die haben immer gewusst, Frühlingsanfang ist doch am 21. März. Und da haben wir auch ein Kalenderbild vorbereitet. Der Kollege drückt jetzt mal fleißig da drauf, dann kommt das. Ah, tatsächlich, 21. März. Aber im Verlauf des Jahrhunderts wird das immer früher. Und so haben wir 2048, da müssen wir noch ein paar Tage warten, haben wir dann den 19. März erstmals. 23.33 Uhr ist dann tatsächlich genau der Punkt, wo die Sonne über den Äquator läuft, quasi auf ihrer scheinbaren Bahn zwischen den Wendekreisen. Und 2096, kurz vor meinem 129. Geburtstag, habe ich nachgerechnet, ist das sogar um 15.04 Uhr der Fall. Und dann gibt es aber im Jahr 2100 kein Schaltjahr. Und das führt dazu, dass dann der Termin wieder nach hinten springt. Und die Kirche, die sagt, Frühlingsanfang ist immer am 21. März. Und das ist der Grund dafür, dass manchmal in den Osterberechnungen man durcheinander kommt. Der früheste Ostersonntag ist deswegen der 22. März, weil ja der 21. definiert Frühlingsanfang ist. So, das war ein langer Frühlings- und Kalenderteil, aber der Wetterteil kann kürzer werden, weil freundlich. Sie sehen in der kommenden Nacht ganz wenig. Dann kommen ein paar lockere Wolken hier von Südwesten und auch später über die Nordsee rein. Morgen im Tagesverlauf sind mal Wolkenfelder da, sind auch mal ein bisschen dicker hier im Südwesten, ziehen nach Nordosten und Osten weiter. Sonst ist es sonnig. Frühtemperaturen noch mal frostig in einigen Regionen bis minus 4 Grad, ganz im Westen 7 oder 8 Grad plus. Morgen Nachmittag 16 bis 21, nur auf Helgoland, Wasser drum. Morgen ist kalt, 9 Grad. Freitag sogar bis 23. Später mit Sahara-Staub dunstiger, wechselhafter der Samstag. Erste Gewitter möglich, Jessie.
Was wir alles wieder gelernt haben in diesen 2 Minuten. Vielen Dank, Sven.
So, sehr gern.
Das war's von uns für diesen Mittwoch. Sandra Maischberger, die übernimmt jetzt.
Ja, und danach gibt es die nächste Tagesschau um 0.05 Uhr. Mhm.
Wir sehen uns morgen Abend wieder. Dann in der Halbzeitpause des Nations League Viertelfinals Deutschland gegen Italien.
Tschüss. Tschüss.